Gegen den Klimawandel unternimmt niemand etwas. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und Frauen verdienen weniger. War ja immer schon so. Man ärgert sich und macht weiter. Was aber, wenn nicht? Wir haben eine Idee. Die Falter Arena macht die Bühne frei für Menschen und Projekte, die das Land verändern. Mein Name ist Eva Konzett. Ich leite das Politikressort im Falter. Und am Sonntag, den 26. Mai, veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena. Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strolz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtl von Love Politics oder Kari Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern. Wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei. Alle Informationen und Tickets finden Sie unter falter.at/arena.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Hallo, mein Name ist Katharina Kropshofer, ich bin Redakteurin im Ressort Stadtleben und begrüße Sie heute zu dieser etwas außergewöhnlichen Falter-Radiosendung. Gleich zu Beginn, Full Disclosure, als Lina Paulitsch und ich erstmals zum Falter kamen, vor 2,5 bzw. 2 Jahren, wurde von Armin Thurnherr wie von einem Phantom gesprochen. Ja, er ließe sich manchmal blicken, nein, er sehe nicht mehr so aus wie auf den kleinen Autorenbildchen und er fehle. Armin hat sich nämlich während Corona-Zeiten auf sein Schlossdomizil zurückgezogen. Und weil er morgen aber seinen 75. Geburtstag feiert, wurde uns zwei jungen Redaktionsmitgliedern die Aufgabe übergeben, ein Geburtstagsinterview zu führen. Und Armin hat dafür seine Residenz verlassen. Willkommen im ersten Bezirk.
Ja, danke für die Einladung.
Und neben mir sitzt, wie schon erwähnt, Lina Paulitsch, Kulturredakteurin.
Hallo.
Genau, wir werden ein wenig über den Falter und Armin sein schönes Leben plaudern. Und am Beginn eines solchen Interviews muss man natürlich eine Frage nach einem Ursprungsmythos stellen. Willst du von deiner allerersten Falter-Erfahrung berichten, wenn es so eine gibt, wenn man die so klar benennen kann?
Ja, da gibt es viele. Also da, eines Tages werde ich auch vielleicht noch ein Buch drüber schreiben, aber... Na, die ganze Geschichte mit der Entstehung ging so, wir waren eigentlich Studenten der Theaterwissenschaft und da gab es einen, der hieß Martin Kienreich, dann später beim Fernsehen tätig, bekannt als Seitenblick-Redakteur und der hatte die Idee zu der Stadtzeitung, der hatte die gesehen in Berlin, in Holland gab es auch sowas, in England gab es auch sowas und der hat versucht, mich da an Bord zu holen und ich wollte aber meine Dissertation schreiben. Über Walter Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels. Und habe gesagt, na, er nimmt meinen Freund da, den Christian Martin Fuchs, der macht das statt mir, ohne ihn zu fragen. Ich habe irgendwie gewusst, er wird das machen und hat das sofort gemacht. Ja, und nach ein paar Wochen war ich dann halt auch dabei. Und das Ganze hat stattgefunden in der Wohnung des Kienreich in der Lenorgasse. Und da haben sich verschiedene Leute, Studentinnen und Studenten der Theaterwissenschaft, Künstler, zum Beispiel der Franz Warner, von dem ich kürzlich ein Porträt im Radio gehört habe, war auch dabei, der hat die Grafik der ersten Ausgaben gemacht. Und da haben wir uns so ausgedacht, wie könnte das funktionieren, so eine Zeitung zu machen.
Wieso hast du dich doch überzeugen lassen?
Naja, weil es mich dann angesteckt hat. Nicht? Und einerseits und andererseits waren auf der Theaterwissenschaft so alte Nazis am Werk und da gab es Assistenten, die wollten mich da irgendwie reinziehen als wissenschaftliche Nachwuchskraft. Und die Alten haben mir aber zu verstehen gegeben, diese linken Zecken, da, die kommen bei uns nirgendwo hin. Und daraufhin ist es mir dann relativ leicht gefallen, das sausen zu lassen.
Apropos linke Zecken, es war ja auch die Zeit der Arena-Besetzung. Wie prägend war das für euch als Faltergründer und überhaupt für die Generation?
Naja, die Arena-Besetzung war insofern wichtig, als man sah, dass da doch ein riesiges Publikum da ist und dass eine Unzufriedenheit da ist. Nicht? Die Arena-Besetzung war ja die Wiener Variante der 68er-Revolte, wenn man so will. Da haben es eigentlich mehrere Leute das erste Mal wirklich aufgezeigt und haben sich versammelt an einem Ort und haben den besetzt. Und
mit 10 Jahre Verspätung quasi.
Mit 8 Jahren Verspätung so ungefähr. Also sonst ist 68 in Wien schon gewesen, aber doch auf sehr kleine Zirkel beschränkt, bei denen ich natürlich irgendwie schon am Rand dabei war, aber nie bei irgendeiner Partei oder Gruppierung, also ich war da immer unabhängig. Und in der Arena hat man gesehen, das Potenzial ist groß und die Unzufriedenheit damals auch mit der Politik der Gemeinde ist riesig. Und gleichzeitig ist aber ein kulturelles Interesse da an Dingen, das kann man sich heute nicht vorstellen, dass es Dinge gab, die kulturell wirklich ausgegrenzt waren.
Was zum Beispiel?
Theater zum Beispiel, also oft Theater ist in den Zeitungen, wenn vorgekommen, ist schon vorgekommen, wurde aber relativ marginal behandelt und bekam auch kein Geld, ja, oder kaum Geld. Meine Anfänge waren ja beim Café-Theater des Dieter Haspel, so in den späten 60er Jahren, habe dann auch ein Stück geschrieben mit dem verstorbenen Heinze Unger, der berühmt für die Proletenpassion ist, die er mit den Schmetterlingen gemacht hat. Und das war eigentlich ziemlich erfolgreich, dieses Stück. Und da kann ich mich erinnern, da bekam dann jeder Teilnehmer, also es war natürlich auch so eine Art Kollektiv, Schauspielerin oder Gepäckträger oder Autor, ganz gleich, jeder bekam dann 100 Schilling, ne? Für das wären so kaufkraftmäßig, schätze ich mal, so 10 Euro oder so.
Um was ging es im Stück?
Das Stück hieß Stone Vienna und hatte einen Plot, den man eigentlich wieder mal aktualisieren könnte, habe ich mir kürzlich gedacht, weil da ging es um einen Schwarzen, den man damals noch mit dem N-Wort bezeichnen durfte, obwohl man es gut meinte mit ihm. Ja. Ging es um einen Schwarzen, der von der Wiener Psychiatrischen Schule gehört hat. Damals war die offene Psychiatrie auch ein großes Thema und er wollte weiß werden. Ja. Um an der Gesellschaft so richtig teilnehmen zu können und mit der Diskriminierung endlich Schluss machen zu können. Und er unterzieht sich dieser Therapie, dieser Schule, weil die können ihn weiß machen. Und das ist das Stück. Das Stück spielt ihm diese Szenen vor. Das sind so Schockszenen. Und jetzt mal, wenn er alles sieht, wird er bleicher. Ja. Und am Schluss ist er ganz weiß, aber dann erstarrt er zu seinem eigenen Denkmal. Und diese Szenen sind Szenen aus der österreichischen Politik, aber auch aus dem österreichischen Alltagsleben, halt aus der Wiener, ja, aus der Wiener Bosheit und so, ja, und gemütlich, aus der falschen Gemütlichkeit. Und dazwischen gab es Songs und Tänze und die ganze Szene war eine Arena-Szene. Also die Bühne war in der Mitte und wir haben das Publikum sozusagen zur offenen Anstalt erklärt. Also da gab es dann auch Pflegerinnen, die durchgerannt sind mit Gummiknüppeln und mal den einen oder anderen Gast auch eine übergezogen haben, damit ein bisschen Stimmung aufkommt. So war das.
Und war das so als Kritik an der Psychiatrie gemeint?
Ja, auch. Aber das war natürlich, eigentlich war es eine satirisch-politische Revue. So Kritik an den Zuständen, da gab es alle möglichen Szenen drin, da gab es die berühmte Ansprache des Bürgermeisters Marek am 1. Mai, gegen die dann ein paar Studenten demonstriert haben und die hat er dann sozusagen zusammenschlagen lassen, weil sie auch gegen die Blasmusik da aufgetreten sind und so, die Arbeiter aber gerne hören wollten. Da gab's diese Rede, wurde halt eingespielt, aber es gab auch eine Szene, wo dann ein Mühlfilm gespielt wurde, ja, aus einer Aktion des Otto Mühl, wo ein Masochist mit einem toten Hasen geschlagen wird. Und so, also es ist wirres Kontrabo, alles, was sozusagen nicht im Nagelfest war, gab es da zu sehen. Die Leute waren verwirrt, aber auch irgendwie angetan.
Okay, Mühl könnte man halt wahrscheinlich nicht mehr reinnehmen.
Der Mühl war damals sozusagen ein Pfeiler der Avantgarde-Kultur. Der war noch gar nicht in seiner Kommune. Der hatte noch in Wien die Kommune. Und ich habe mir den Film von ihm ausgeborgt und habe dort auch Musik gemacht, ein bisschen Klavier gespielt, da gab es auch Pop-Songs in dem Stück. Und diese Filmdose von dem Mühl, das war offensichtlich die einzige, die es gab, ja? Die habe ich halt am Klavier liegen gehabt und dann wurde sie zwischendurch eingelegt und die hat dann irgendwer dort gestohlen. Und das Problem war dann, als ich, da gab es auch nicht so viele Lokale in Wien, ne? Und das muss ich dann dem Mühl auch gestehen, dass diese Dose weg ist mit dem unersetzlichen Hasenkunstwerk. Und der Mühl saß dann immer im Kaffeehaus, in das ich kam, in der Himmelfortgasse. Café Savoy hieß das. Und wenn er mich erblickte, hat er begonnen zu brüllen vor Wut. Ja? Und hat dann aufgehört, ich musste aber in dieses Café gehen, weil alle in dieses Café gingen. Also ich konnte es nicht vermeiden und wusste immer, gibt es Mühlgebrüll, wenn ich dort erscheine. Hat dann nach 5 Minuten aufgehört.
Man macht sich Feinde und Freunde.
Ja, ja.
Mich würde noch interessieren, der Begriff des Kollektivs. Also ihr wart ja ein Redaktionskollektiv. Ja. Warum war das damals wichtig? Weil es gibt ja auch heute viele Kollektive in der Kunst. Boomt das geradezu, so eine Führungsspitze als Kollektiv?
Also ob man es glaubt oder nicht, aber wir hatten damals schon was gegen das patriarchale System und gegen autoritäre Männer und so. Und wenn ich das sage, klingt das jetzt komisch, weil ich bin natürlich für die meisten ein Patriarch und ein autoritärer Mann, aber ich hatte schon im Theater Konflikte mit dem Haspel und bin deswegen gegangen, weil ich die Idee auch hatte, Theater im Kollektiv zu machen. Also meine Idee war gewesen, ich wäre der Autor des Kollektivs und wir entwickeln Stücke und Aufführungen im Kollektiv, was halt irgendwie eh gängige Praxis ist, aber das wollten wir damals nicht so gern haben. Und dieses Prinzip hat sich eigentlich überall durchgezogen. Also wir waren schon der Meinung, dass Kollektive auch Produktivkräfte entfalten können. Und dass sehr viel unnötiger Autoritarismus da ist, der war ja damals noch viel beherrschender als jetzt. Das war ja eine Nachkriegsgesellschaft, die gerade zusammengebrochen ist. Und da war der autoritäre Charakter das gängige Modell. Da gab es eigentlich dagegen überhaupt kaum was zu sagen. Ne? Also musste man gegen dieses Modell ein anderes setzen. Und das war das Kollektiv. Ne? Wir haben nicht nur den Journalismus kritisiert in seinen schriftlichen und sonstigen Erscheinungsformen, sondern wir haben auch versucht, es anders zu machen als Kollektiv. Ist natürlich nicht sehr gut gegangen, aber zeitlang ist es doch gelaufen. Ne?
Und wann war es dann vorbei mit dem Kollektiv?
Ja, vorbei war es dann eigentlich erst so Anfang der 80er Jahre. Also 1984, 85 war es dann so, dass der Falter so stark gewachsen ist und auch verschiedene neue Geschäftsfelder entwickelt hat, dass es dann eigentlich nicht mehr zu verwalten war. Ja? Und teilweise ist es dann auch, haben dann auch die kollektiven Entscheidungsmechanismen nicht mehr funktioniert. Man hätte es intelligenter organisieren können oder müssen, aber da waren wir nicht gescheit genug dafür. Ja? Und das ist dann einigermaßen entglitten. Wir haben dann aber trotzdem versucht, eine Reform mit möglichst flachen Hierarchien durchzuziehen. Das hängt auch natürlich von Individuen ab, die das machen. Und wir haben damals, ist es eben mit dem Wachstum zusammengetroffen, da ist uns das Geld ausgegangen, weil wir hatten ja nie eins von Anfang an. Das war immer das Falterproblem, kein Kapital. Und dann haben wir versucht, ein bisschen Geld einzusammeln von wohlwollenden Förderern und hatten einen Plan. Und dazu hatten wir auch einen Berater, den Christian Reder, den haben wir bei der Geldsuche getroffen. Und der war sozusagen professioneller Betriebsberater auch. Und der hat uns geholfen, ein Konzept zu entwickeln. Und der hatte auch das Verständnis dafür, dass wir jetzt nicht dieses Kollektiv kaputt machen wollen, sondern dass wir das halt in einer vernünftigen, sanften Form überführen wollen in eine Art Normalbetrieb. Eine Art Normalbetrieb, sage ich ganz normal. Mal waren und sind wir hoffentlich nie. Man muss aber dazu sagen, dass es dann doch zu Spaltungen gekommen ist und Machtkämpfen und so. Und das war dann Ende der 80er Jahre, gab es dann einen großen Teil des Falter-Redaktionsteams, die zum Standort gegangen sind.
Und du bliebst übrig als Chef?
Ich blieb mehrmals übrig.
Und würdest du dann jetzt sagen, retrospektiv, das Kollektiv funktioniert besser als eine singuläre Führungsperson oder umgekehrt?
Ich würde sagen, das ist nicht entschieden. Ich glaube, dass jetzt vielleicht wieder eine neue Zeit kommt mit neuen technischen Möglichkeiten. Man sieht ja, wie sich die Redaktion jetzt organisiert, sozusagen mit Homeoffice und Möglichkeiten digitaler Kommunikation und was weiß ich, mit Signalgruppen, wo man Dinge dann so diskutieren kann, dass Entscheidungen transparenter werden. Also vielleicht kommt jetzt wieder eine neue Zeit des Kollektivs. Ich halte es für durchaus möglich. Ja. Also es ist ja sinnlos, die Fähigkeiten von Leuten zu unterdrücken, die vieles besser wissen als die Chefs, ja, aber dann halt aus irgendwelchen Gründen nicht zum Zug kommen. Wenn man aber gleichzeitig alle ungebremst zum Zug kommen lässt, dann geht es auch nicht, weil dann gibt es nur Streit. Ne? Also man muss es clever organisieren.
Vielleicht nur kurz als Einordnung, wie viele Exemplare habt ihr damals verkauft oder wie kann man sich das vorstellen?
Naja, von der ersten Nummer haben wir so fast 2000 Stück verkauft. Das war wirklich sensationell, weil wir hatten keine Werbung, wir hatten nichts. Aber der Kienreich war clever und hat Wohngemeinschaften aufgetan, apropos Kollektiv, und hat Stadtteile, wo Szene-Lokale waren, so viele gab es ja damals noch nicht, mit diesen Wohngemeinschaften betreut, ja, sodass dort Leute gingen und denen halt den Falter unter die Nase gehalten haben. Und wir natürlich, also ich auch, ja, wie alle anderen auch, sind auch marschiert in die Lokale und haben dann gesagt, so, da gibt es was Neues, möchtest du es kaufen, kostet 10 Schilling. Ne? Da gab es natürlich welche, die gesagt haben, na danke, haben wir schon.
Wie der Augustin eigentlich.
Wie der Augustin, ja. Ohne diese Verkaufsfreudigkeit hätte es uns überhaupt nicht gegeben. Ne?
Also unbezahlter Journalismus und unbezahlter Vertrieb in den gleichen
Unbezahlter Personen, Vertrieb und unbezahlte Werbung, weil die habe ich auch noch verkauft am Anfang, weil ich mir dachte, okay, irgendwer muss das machen, eine richtige Zeitung muss Werbung haben. Wusste zwar nicht, wie es geht oder was da für Steuern zu bezahlen, nichts, da kommt man dann schon drauf mit der Zeit. Ich bin halt in irgendwelche Geschäfte gegangen, Musikhandlungen und so, weil man dachte, die sind affin, ja, die wollen das auch. Ja. Und dann habe ich auch, kann man, wenn man die ersten Nummern anschaut, ist ja lustig, kann ich meine Handschrift, teilweise wollten welche, dass ich das mit meiner Handschrift schreibe, oder die Ränder mit dem Geodreieck gezogen und so. Also war schon ganz lustig.
Weil wir jetzt vorher bei der Arena-Besetzung waren, als Studentinnen dann, ich glaube 2009, 2010, auch gegen einen Beschränkungen des Hochschulzugangs protestiert haben, warst du ja auch teilweise dabei oder hast dich solidarisch bekannt. Wie hältst du es oder wie hältst der Falter denn mit Aktivismus? Wo ziehst du da die Grenze?
Aktivismus ist das Problem jedes Einzelnen. Bin ich durchaus dafür, dass man das macht. Auch Journalistinnen und Journalisten sollen sich aktivistisch betätigen, wenn sie wollen. Also ich gehe demonstrieren und lasse mir das von niemandem verbieten, wenn ich es für angemessen erachte. Ja. Im Beruf selber darf es natürlich nicht die Kriterien der sauberen journalistischen Arbeit außer Kraft setzen. Das geht nicht. Aber man muss immer seinen Standpunkt klar machen. Es gibt so Tendenzen, Meinungskommentare außer Kraft zu setzen oder Polemiken oder Satire oder sowas. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Das gehört alles zum Journalismus dazu und kann eigentlich nicht scharf genug sein. Da sind die Grenzen wieder dort, wo Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Die muss man natürlich beachten. Das darf nicht sein. Das darf aber in keiner Geschichte, auch bei keiner Aufdeckungsgeschichte und so sein. Ne? Als der Klenk begonnen hat, seine Aufdeckergeschichten zu bringen, habe ich viel mit ihm auch diskutiert darüber, was kann man da machen, was richtet das jetzt wo an, mit welchen Personen. Das muss man schon gut überlegen. Ne?
Aber du glaubst, das beeinflusst jetzt nicht die Glaubwürdigkeit einer ganzen Zeitung oder eines Journalisten,
überhaupt
einer
Journalistin? Überhaupt nicht. Im Gegenteil, das sind Versuche, sozusagen politische Spitzen abzubrechen. Ja, also Leute sollen sich ja engagieren. Ne? Nur wenn, dann soll man es auch nicht heimlich tun. Ne? Dann soll man es schon transparent machen.
Du hast den Falter als politisch radikale Zeitung bezeichnet. Würdest du sagen, das ist heute auch noch so?
Nein, heute sind wir schon eigentlich ziemlich Mainstream, eben weil wir auch diese journalistischen Kriterien betrachten. Also meinetwegen könnte man ruhig ein bisschen schärfer sein. Aber
inwiefern schärfer?
Ja, politisch finde ich, ist es schon oft also sehr ausgewogen. Also für meinen persönlichen Geschmack ausgewogener, als es sein müsste. Aber ich sehe auch ein, dass damit ein breiteres Publikum erreicht wird, als ich je erreicht habe, weil mir war das Publikum leider immer relativ egal. Ja.
Aber ist Ausgewogenheit nicht ein journalistisches Kriterium, wenn du gesagt hast, wir professionalisieren uns?
Nein. Das ist, also man muss genau unterscheiden zwischen Hinsichtel-Rücksichtel-Journalismus. Und man muss ja auch überlegen, dass Ausgewogenheit, was bedeutet das? Das würde ja bedeuten, dass ich für jede Skandalgeschichte oder jeden Missstand, den ich aufdecke, in gleicher Länge und in gleicher Breite eine Geschichte habe, die Schönheiten des Systems preist. Ja? Also so kann es ja nicht sein, sondern wir wählen ja unsere Geschichten aus. Nochmal was anderes ist, weil der Christoph Kohrer das gerade eingewendet hat gegen eine jüngste Kolumne von mir, dass dann dieses Gefühl entsteht, dass alles den Bach runtergeht, dass nichts, wenn man alles mies macht oder alles kritisiert. Ja? Das sehe ich auch als Problem. Aber dann bin ich dafür, dass man mit Enthusiasmus Dinge beschreibt, die man gut oder richtig findet. Ja, da sollte man schon mehr Hirnschmalz reinhängen. Und auch da ist aber die Ausgewogenheit wieder ein Problem, weil die hält dann oft viele Schreibende davon ab, ihre Qualität zu entfalten, weil sie sich dann bremsen und denken, hey, ich kann mich nicht so reinlassen und mich als enthusiastisch outen, weil das stellt mich ja dann als unkritisch dar. Ja, eine Angst, die mir jetzt mit dem Alter auch vergangen ist, weil wenn man was gut findet, dann soll man es gut finden.
Aber haben sich nicht die Zeiten extrem geändert? Also dass es einfach diese Vertrauenskrise gibt in den Journalismus und dass gerade Ausgewogenheit etwas ist, was vielen angelastet wird, also auch von der breiten Gesellschaft, jetzt nicht nur von Rechtsextremen. Oder
zumindest fehlende Ausgewogenheit.
Genau, fehlende Ausgewogenheit, Entschuldige.
Ja, das ist meiner Meinung nach ist das so ein Kampfbegriff geworden. Wenn man nur ein kritisches Wörtchen äußert, fährt gleich der massive Zeigefinger hoch und das heißt fehlende Ausgewogenheit. Von dem darf man sich nicht irre machen lassen. Ich meine, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat einen großen Teil zur Verantwortung daran, weil die natürlich Ausgewogenheit im Sinn politischer Feigheit definieren. Ja? Ganz einfach das sagen, wo der Kegel sitzt, muss auch der Kogel sitzen und wenn der Rote da sitzt, muss der Schwarze da sitzen und jetzt haben wir noch mehr, jetzt haben wir Grüne, Gelbe, auch noch. Jetzt wird es ganz verwirrend, aber alles muss schön ausgewogen sein.
Ne? Oh, False Balance.
Absolute False Balance. Ja? Jeder soll seinen Standpunkt klar machen, der da berichtet und dann ist es fair und dann fair vorgehen und dann passt es. Ja? Mit der Ausgewogenheit kommt man nirgends hin, vor allem nicht, weil ja auch so viele unausgewogene Kräfte am Werk sind, die völlig intransparent agieren. Brauche ich nicht erklären. Ne? Die ganze digitale Welt ist sowas von unausgewogen.
Aber das ist doch genau das Problem. Also wir haben offensichtlich ganz viele Leute im digitalen Raum, die das kritisieren und gleichzeitig Journalisten, die auch per Studie bestätigt, eher Rot und Grün wählen. Das heißt, es gibt da ja schon auch diese False Balance im Sinne der politischen Gesinnung in den Medien selbst. Wie entkommt man dem, wenn man sagt, sowas wie Ausgewogenheit gibt es eh nicht und Meinungsjournalismus ist das A und O?
Da würde ich das schon so revidieren, dass ich meine, dass es auch kluge Konservative geben muss, die schreiben und auftreten in Medien und das soll man auch befördern. Also, und auch die Auseinandersetzung soll man da suchen. Das ist ja auch ein Teil unseres Problems, dass wir die nicht haben, oder in viel zu geringem Maß. Es fehlen ja in Wirklichkeit die Gegner. Ne? Wer als Gegner auftritt, ist ein Haxelweißer im Wesentlichen. Ja? Oder ein anonymer Desinformant. Und das ist natürlich auch für eine Gesellschaft nicht gut. Besser als diese Ausgewogenheit wäre es, dafür zu sorgen, dass das Bild der Menschen, die in Medien publizieren, einigermaßen ausgewogen ist. Ich habe zum Beispiel auch nie gefragt, wer sich wo politisch oder ob sich überhaupt wer politisch engagiert, der zum Falter kommt. War mir wurscht, aber es kommt darauf an, ist er oder sie gescheit? Können sie schreiben? Können sie denken? Ja? Das sind die wichtigen Dinge. Ja? Und haben sie Talent? Das kommt auch dazu. Also Talent muss schon vorhanden sein. Und es gab im Falter auch Phasen, da waren Damen hauptsächlich da, die man durchaus auch dem konservativen Lager zurechnen könnte.
Das ist aber schon länger her.
Es ist schon eine Zeit her, aber es gab es. Ja.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vielleicht reden wir kurz über diese Generationenunterschiede, weil es sind ja doch irgendwie auch neue Herausforderungen, die du jetzt so leicht angesprochen hast, im Sinne von Gleichberechtigung, Inklusivität. Wie wird man dem gerecht oder wird der Falter dem ausreichend gerecht?
Naja, also ich bin ja jetzt im aktuellen Redaktionsgeschehen bin ich nicht drin, aber was ich von außen sehe, ist schon, dass sich einfach quantitativ die Sache völlig verändert hat. Es sind einfach jetzt viel, viel mehr junge Frauen da. Ich bin einmal gefragt worden, warum das nie so war und warum ich nie irgendwie eine Nachfolgerin hatte und so, weil sozial einfach die Lage sich geändert hat. Es war, als wir den Falter gegründet haben, da waren ja fast nur Männer dabei. Da gab es 2-3 Frauen, ne? und typischerweise waren die Frauen dann, die gekommen sind, eher die so über Fähigkeiten verfügt haben wie Sätzen, ja, oder auch Programme machen. Das war die Frau, die das erste Falter-Programm gemacht hat, digital nämlich, schon in den frühen 80er Jahren erstaunlicherweise, war eine Frau. Aber in der Redaktion hat es lang gedauert, bis da wirklich mehr kommen ist.
Aber wieso?
Meiner Meinung nach ist es eine gesellschaftliche Frage. Die Frauen sind auch nicht ermutigt worden. Das waren Einzelerscheinungen. Du hast ja gewusst, bei jedem Magazin gibt es 1-2 Frauen zum Herzeigen. Oder die haben sich halt durchgesetzt, weil sie besonders gut waren. und der Rest war männlich.
Aber habt ihr euch aktiv nach mehr Frauen umgeschaut
damals? Ja, habe ich schon. Ich hab's immer wieder versucht, zum Beispiel die Doris Knecht. War ja meine Nachfolgerin mal im Gespräch. Das ist aber im Zuge einer der vielen Abgangswellen vom Falter, wo uns damals die Leute weggekauft haben, ne? Weil sie unsere noch weniger verdient haben, aber besser waren. Ne? Ist die Knecht dann abhanden gekommen und hat sich dann auch fürs Autorinnensein entschieden. Und es sind dann in dieser Phase hat es dann schon begonnen mit mehr Frauen. Ne? Also da gab es dann schon Weißenberger, Ordner, Weißensteiner und so. Da gab es dann eine Zeit. Also es ist wirklich eine Frage des Angebots. Wieso? Ja? Aber wieso? Weil sich natürlich auch in den Schulen und an den Universitäten und beim Journalismusstudium und so dann plötzlich viel mehr Frauen gezeigt haben. Ne? Da war das Angebot einfach größer.
Aber vielleicht hat das auch was mit dem Image des Falters zu tun gehabt, nämlich dass es schon so als Männerpartie irgendwie verschrien war. Also da gibt es einige, auch ältere Frauen, die das so sehen. Oder dass man eben zum Beispiel am Cover Wir haben gebumst geschrieben hat.
Naja, und?
Also, ja, das ist schon so ein pubertärer, männlicher Humor, der vielleicht nicht so gut ankommt bei Redakteurinnen. Ja,
aber ihr wisst schon, wie es entstanden ist. Wir haben gebumst.
Florian hat es uns schon ein paar Mal erzählt, ja, aber erzähl es gerne nochmal vielleicht.
Na, da gab es ein Profilcover, das war so unglaublich doof und da stand drauf, wir haben gekifft. Ja, und da gab es Bilder von Leuten, die gekifft haben. Ich glaube, ich war sogar auch dabei, ja, die sich gefragt haben, ganz unschuldig. Und alle haben natürlich gekifft. Ja, und dann haben wir gedacht, wie kann man das toppen und haben in der nächsten Woche noch was Blöderes gemacht. Und das war dann, wir haben gebumst. Also die Frauen, die da waren, waren auch begeistert von dem Schmäh. Also das war nicht nur so ein Macho-Schmäh. Aber natürlich nehme ich das auf mich als alter, weißer Mann, nehme ich alles Frauenfeindliche, was in der Falter, ich bekenne mich zu allen Daten und Taten unserer Geschichte.
Hast du das Gefühl, also ich würde jetzt einfach mal in den Raum stellen, es wird heute nicht mehr passieren oder passieren, so ein Cover gäbe es nicht mehr. Sind wir alle Brüder geworden? Glaubst du, wir unterwerfen uns der Wokeness oder ist es das Gegenteil?
Ja, finde ich schon, ja. Bisschen mehr Kessheit kann ich mir schon durchaus denken. Ne?
Auch wenn das dann manche Leute beleidigen würde oder wenn
man kann gar nicht so viele Großmütter haben, wie man sie für Witze verkaufen muss. Ja? Also das muss man einfach riskieren.
Und wie hältst du es mit dem Feminismus?
Also mit dem Feminismus, wie soll ich sagen, alle Frauen, mit denen ich in meinem Leben gelebt habe, haben mich sehr kritisch gesehen. Deswegen werde ich nicht wie manche Politiker hergehen und sagen, ich bin Österreichs erster Feminist. Ja, aber das wäre eine sehr differenzierte Diskussion. Ich bin kein Anhänger der Theorien von Judith Butler, aber grundsätzlich sind die Anliegen des Feminismus für Gleichberechtigung natürlich eine Selbstverständlichkeit, die man unterstützen muss. So würde ich das sagen.
Also du bist kein Queer-Feminist, sondern ein Differenz-Feminist.
Ich halte diese Identitätspolitik in der Tat für ein Problem. Also ich bin durchaus für die Rechte von allen möglichen Arten Chromosomierten. Das soll mir alles recht sein. Aber ich glaube, die Identitätspolitik wird in ihrer Wichtigkeit deutlich übertrieben.
Auch im Journalismus?
Das nimmt auch, so viel Aufmerksamkeit. Auch gerade im Journalismus. Ja, ja. Das sind Themen, die sind sicher wichtig und haben sicher eine Bedeutung für bestimmte Gruppen und sollen auch nicht unterdrückt werden. Aber Journalismus ist natürlich schon auch die Kunst der Verhältnismäßigkeit. Also das ist wichtiger als die Ausgewogenheit, dass man ein Gefühl entwickelt, wie bedeutend sind welche Themen und wo brechen wir dann diese Bedeutungshierarchie wieder. Natürlich muss man dann sagen, okay, also wenn das wirklich für viele Jugendliche ein psychologisches Problem ist, dass ihre diesbezüglichen Gefühle nicht ernst genommen werden, dann ist das ein gesellschaftliches Problem. Ja? Dann muss man es auch mal groß machen oder so. Ja? Aber sozusagen sich dran zu hängen als Dauerthema.
Queer-Feministinnen würden sagen, dass dieses Thema ja auch was, also dem Rest der Gesellschaft auch was erzählt. Also dass man dann selber reflektiert, gibt es nur zwei Geschlechter und was macht das mit unserer Welt?
Kann man aber von jedem Thema sagen. Klima,
sehr
Klassenbeziehungen, Kapitalismus, whatever. Ja? Also da muss man dann schon gewichten.
Ja, kurz vielleicht zum Kapitalismus. Die Frage wollte ich nämlich noch stellen bezüglich des Falters. Den hast du ja reingebracht in dieses linke Projekt, das eigentlich eben radikal sein wollte in seiner antikapitalistischen Gesinnung. Es gibt aber auch viele Anekdoten von sehr schlechter Bezahlung, von Selbstausbeutung und wie geht das eigentlich zusammen? Also sozusagen dann Profit zu schlagen aus etwas, das per Definition nicht profitabel war.
Ja, das ist ein Widerspruch. Ich bezeichne mich ja gerne als linker Kapitalist. Die persönliche Legitimation habe ich daher genommen, dass wir uns am Anfang verpflichtet haben, 2 Jahre gar nichts zu kassieren. Die ersten, die Geld verdient haben, war dann die Tipperin, die Dinge gesetzt hat. Ja. Und dann haben wir im Kollektiv beschlossen, wer braucht eine Anstellung oder wer braucht Geld, der wird dann angestellt als Erster. Ich war der Letzte. Bei mir hat es gedauert bis in die frühen 80er Jahre hinein, dass ich überhaupt ein Geld gekriegt habe. Also ein Angestelltengeld bekommen habe und ein richtiges Geld, habe ich ein bisschen Honorare vorher. Naja, und dann hat es mit den Anteilen so begonnen, dass die ersten Kapitalisten die waren, die bereit waren, bei der Bank zu unterschreiben, dass sie für 1 Million Schilling haften zur ungeteilten Hand. Da sind aus dem Kollektiv, das war mein erstes Kollektiverlebnis, da sind aus dem Kollektiv von ca. 25 6 übrig geblieben, die es gemacht haben. Und einer von denen war halt ich. Und so hat sich das dann ergeben. Und irgendwann denkt man sich, ja, wenn man schon das ganze Risiko auf sich nimmt, wenn man verschiedene Karrieren ausschlägt, ja, und alle möglichen Dinge drüber geschüttet kriegt in seinem kurzen Leben, das natürlich auch sehr viel Schönes hat und tolle Erlebnisse und alles Mögliche, dann will man wenigstens ein linker Kapitalist sein. Also in Summe halten sich die Gewinne sehr stark in Grenzen. Darum sage ich linker Kapitalist. Wenn wir die Gesetze des Medienkapitalismus eingehalten hätten, dann hätten wir das Ding verkauft, relativ früh, und hätten darauf bestanden vorher, dass die Rendite so bei den branchenüblichen 10-15% liegt, was sie beim Falter aber nie lag. Ja, sondern wir haben gesagt, wenn wir mit einer schwarzen Null durchkommen, sind wir schon happy. Und wenn wir mal was verdienen, dann sind wir froh. Das kam aber erst in den letzten Jahren überhaupt in Frage, dass irgendein Gewinn an Gesellschafter ausgeschüttet wurde. Das kam, glaube ich, in der Geschichte 1 oder 2 Mal vor, was für fast 50 Jahre ziemlich viel ist. Also bis dahin haben wir immer beschlossen, das bleibt drin, wird investiert. Oder wir waren einfach froh, dass wir überhaupt überlebt haben. So sehe ich das. Aber das Wichtige daran für mich schon, deswegen linker Kapitalismus, ich glaube, dass sehr viele Kriterien in die Beurteilung von Unternehmen einfließen müssen, die eben nicht nur diese materiellen, diese Selbstverwertungsinteressen des Kapitals sind, eben dass so und so viel Rendite rausschaut, sondern man muss auch überlegen, was ist das Ding gesellschaftlich wert? Was ist das sozusagen für eine, vielleicht für eine Kulturszene wert? Und was ist es für die Leute wert, die daran teilnehmen? Und alles das haben wir natürlich da reingehaut, ne? Und da braucht es auch eine gewisse Zähigkeit, die man investieren muss, um das zu tun. Ne? Ich möchte auch den Kollegen Schlager an dieser Stelle erwähnen, weil ein Geschäftsführer, der auch so denkt, ja, und der bereit ist, das zu tun, den musst du erst einmal finden. Ja?
Es gelingt vor allem nicht allen Medien so, was mich zu deinem berühmten Satz bringt. Im Übrigen bin ich der Meinung, die Mediamil oder Mediaprint muss zerschlagen werden. Ich glaube, 1994 hast du angefangen damit und hast dann 20 Jahre geschrieben. Vielleicht möchtest du das kurz erzählen. Wieso hast du aufgehört? Wieso hast du angefangen?
Angefangen habe ich eigentlich damit, ich habe es eh mal beschrieben, das war irgendwo im Sommer, bin ich einfach gesessen und manchmal schreibt man so vor sich hin und dann fällt einem halt was ein, das kennt ihr eh. Ne? Das ist so muss man schreiben, man muss sich dem Wort auch überlassen. Und dann sitze ich so da und dann denke ich mir da, Dichand hat dieses Pseudonym Cato, also der Herausgeber der Corona-Zeitung, und der Cato hat diesen berühmten letzten Satz, und da schreibt immer unter Cato Pseudonym, schreibt er wichtige Kommentare und schreibt aber nie den letzten Satz drunter. Und da habe ich gesagt, den spendiere ich. Und es war damals eigentlich eher, es wurde als sehr mutig angesehen, gegen die Corona-Zeitung überhaupt aufzutreten. Und das war schon für mich klar, was das bedeutet. Das bedeutet dann ein individuelles Karriereverbot, also die Macht des Dichern hat schon so weit gereicht, dass kein österreichischer Verleger sich getraut hätte, mich irgendwie in eine Position zu hieven, auch wenn ich es gewollt hätte, wenn der Dichern dazu Nein sagt. Ne? Also damit waren die Spekulationen, ob ich da woanders Chefredakteur werden sollte oder so, eh von vornherein erledigt, ja? Mit diesem Satz. Und dann hat es mir aber auch gefallen, ja, so, das ist vielleicht eine Schwäche von mir, es war gefallen, was zu sagen, was halt als verrückt erscheint in einer gesellschaftlichen Lage, wo man solche Dinge nicht ausspricht. Ja, deswegen habe ich es gemacht. Weil die waren wirklich, also und sind ja noch immer, die betreiben ja noch immer sozusagen ein quasi wie soll man sagen, um das Wort Mafia zu vermeiden, ein familiäres oder ein familiöses Spiel. Ja? Diese österreichischen Verlegerfamilien, die sind ja nicht besser geworden. Ne? Und die sind ja auch nicht wahnsinnig weniger mächtig geworden. Es hat sich nur dadurch relativiert, dass die Problemstellung bei den Medien durch die digitalen Medien eine wesentlich andere geworden ist und dass der Feind jetzt eher in Silicon Valley steht als in der Mutgasse. Aber der in der Mutgasse ist auch nicht der Feind, ja, deswegen. Und nach 20 Jahren habe ich den Satz aufgehört, weil mir einfach langweilig geworden ist und weil ich mir nach einer Gelegenheit gesucht habe, dann nach 20 Jahren, das ist die Gelegenheit auszusteigen. Die Leute haben ja meine Artikel nicht mehr gelesen, die haben ja nur geschaut, steht der letzte Satz noch da, aha, er lebt noch, ja, passt.
Das heißt, würdest du sagen, er hat was gebracht, dein Satz?
Er hat uns einerseits einen Prozess gebracht, mit dem sie uns fast umgebracht hätten, die Kronenzeitung, den wir mühsam überlebt haben. Und andererseits hat uns das aber viel Zuspruch und Solidarität gebracht und natürlich dann auch wieder Reichweite und Abos und so. Also gesellschaftlich erfolgreich war er nicht, weil die Leute ja viel zu feig sind, sich mit sowas zu solidarisieren. Aber uns hat er natürlich Profilierung gebracht. Also der Falter sozusagen als eigenständiges, unabhängiges Medium hat davon sicher profitiert.
Vielleicht zu Social Media. Du bist ja als Kritiker bekannt von den Konzernen, auch von der Theoretisierung von digitalen Datenverkauf. Auch, dass Menschen so leichtsinnig ihre eigenen Daten hergeben und gar nicht wissen, dass sie eigentlich in einem kapitalistischen Prozess drin sind. Jetzt bist du aber selber recht präsent auf Twitter und zwar im Sinne einer paradoxen Intervention. Du sprichst nur in der dritten Person von dir, also Bürotouren her. Funktioniert das oder ist das nicht eigentlich dasselbe Narzissmus, den man auch in der ersten Person bedient?
Ja, ich habe es eh schon mit der dritten Person, ich weiß es schon immer genau. Der Narzissmus ist natürlich ein Höllteufel, der einen besetzt und dem man dann nicht entkommt, wenn man da auch nur den kleinen Finger hineinsteckt in diese Social Media und der haut einem natürlich sofort ruckzuck, das ist eh ganz klar. Ich habe es deswegen gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich als Autor aufhöre zu existieren, wenn ich nur in Print und im Falter da publiziere. Und nachdem ich auch als Buchautor tätig bin und manchmal auch in deutschen Zeitungen angefragt wurde, habe ich gemerkt, dass lost nach. Dann habe ich gefragt, ob meine geistigen Fähigkeiten vielleicht nicht mehr so attraktiv sind wie früher oder ob das Ageismus ist, aber da schreiben so viele Alte. Und da bin ich darauf gekommen, nein, das ist deswegen, weil auch deutsche Kollegen in den Social Media schauen, was da ist. Und wenn man da nicht präsent ist, dann existiert man nicht. Ja? Und siehe da, auch der Buchverkauf und so hängt zwar nicht davon ab, aber hängt doch damit zusammen.
Hast du das gesehen, wirklich in den Zahlen?
Ja.
Aber aktuell ist Twitter doch schon sehr problematisch. Also es gibt ja jetzt auch immer mehr Journalisten, Bastian Obermeier, ein sehr wichtiger.
Ich habe vorsichtshalber schon ein Füßchen bei Blue Sky und auch bei Threads, ob es was nutzt. Aber das ist dort halt einfach reichweitenmäßig nicht das Gleiche. In dem Moment, habe ich gesagt, wo ich bei Blue Sky auch nur annähernd so viele Follower habe wie bei X, bin ich weg. Ja? Keine Frage. Außerdem ist es tatsächlich so, bilde ich mir nicht nur ein, schreiben auch andere, dass Musk natürlich schon die Rechten sehr stark in den Vordergrund rückt und die Linken eher abdämpft. Ja? Also das Follower-Wachstum hat sich stark eingeschränkt, ob jetzt mehr oder weniger Twitter oder besser oder schlechter, hat damit eigentlich nichts zu tun. Ja? Das ist schon ein ganz interessantes Phänomen und das reizt mich natürlich wieder ein bisschen, das mir dort anzuschauen. Und dann habe ich natürlich versucht, auch das Ding auf eine Weise Hand zu haben, wie das mit also den narzisstischen Zeigefinger ein bisschen wenigstens unter der Tischkante zu halten oder nur auf den Tisch zu klopfen, aber nicht so ganz hoch rauszustrecken, weil das ist natürlich schon verrückt.
Und anstrengend vor allem auch, wenn man das so exzessiv betreiben muss.
Nein, dauernd, ich habe und ich werde und ich weise hin und so. Ja. Und da habe ich mir gedacht, na, da mache ich jetzt vielleicht ein paar schlechte Gedichte oder habe dann so diese Limericks auf X-Ricks oder früher Twitter-Ricks, halt so eine Tante Elfi erfunden, die da diese schlechten Gedichte macht. Finde ich manchmal ganz lustig.
Und auch, das würde mich persönlich interessieren, deine Mutter ist ja sehr präsent. Ist dir das eigentlich recht?
Meine Mutter hat von mir zum, glaube ich, 90er oder so ein iPad bekommen und dann ist dann ihre Freundin verstorben, weil die wollte mit ihr sozusagen E-Mail-Brieffreundschaft pflegen. Die hat gesagt, das Handschreiben ist zu fad, ja, die war in Frankreich und jetzt hat es niemand mehr außer meiner Kolumne. Aber die schaut sich mal an. So, meine Mutter ist natürlich sofort, obwohl sie zarte 104 ist, sobald ich irgendwie ein Bild von ihr poste und die Leute schreiben, du schaust aber älter aus als deine Mutter, ist sie natürlich begeistert, ja, und ist auch vom Narzissmus-Gen infiziert.
Zu Recht, aber wenn man so gute Komplimente kriegt.
Wir kennen uns jetzt schon eigentlich sehr lange, seit 2016 vom Medienquartett. Du hast Okto gegründet und dann eben auch das Medienquartett als Sendung. Was war dir da das Anliegen?
Na, begründet habe ich es nicht, Okto. Ich bin zu Okto dann geholt worden, weil Okto war so ein rot-grünes Projekt. Und damals gab es einen Vorstand, der gebildet wurde. Da waren so ein paar Honorationen. Und ich habe die Eigenschaft, dass ich bei solchen Vereinen gerne der Kassier bin. Und da haben sie halt gesagt, ich soll da hingehen, um zu schauen, damit da nicht irgendwie Gelder verschwendet werden oder damit das halt ordentlich aufgebaut wird und so. Das war eigentlich meine Rolle. Inhaltlich habe ich mit Okto nie was gemacht, außer dem Medienquartett. Und das kam, war dann eine Initiative, auch der Astrid Zimmermann von damals Concordia, Präsidentin. Und die haben da auch ein bisschen mitgefördert. Und die Sendung war mir eigentlich sehr wichtig, weil ich zeigen wollte, dass man Gespräche auch in einem anderen Format führen kann. Also einfach Leute, die Expertise haben, zu einem gewissen Thema auch ausführlich zu Wort kommen zu lassen, aber auch in einer diskursiven Form, wo die anderen, die am Tisch sitzen, auch vernünftig mitreden und wo wir dann halt alle versuchen, was zu lernen und nicht diesen konfrontativen Wahnsinn der Fernsehgespräche abzieht, die so ein Mittelding zwischen Verhör und öffentlicher Folter oder sowas sind.
Und ich erinnere mich an eine Sendung mit Jussi Pick, das war damals im Trump-Wahljahr. Also das war für mich eine sehr prägende Zeit. Ich habe mir dann Twitter zugelegt und so.
Vielleicht, wer ist das? Kurz
nur also Jussi Pick ist ein Politberater, der auch bei der, glaube ich, die Hillary Clinton-Kampagne zumindest aus der Nähe mitverfolgt hat, wenn er nicht sogar mit dabei war. Und der kennt sich sehr gut aus mit amerikanischen Wahlen. Ne?
Genau, und wir haben quasi das ganze Jahr immer wieder Trumps Medienauftritt besprochen. Also das war so diese heiße Phase und dann ist es tatsächlich geworden. Jetzt, 2024, steht uns das potenziellerweise wieder bevor. Was hat sich denn verändert seitdem?
Naja, es ist, glaube ich, die Polarisierung in Amerika ist auch unter den Medien noch stärker fortgeschritten, glaube ich. Ne? Also der Trump hat ja mittlerweile sein eigenes Social Medium. Truth Social heißt das.
Aber das funktioniert nicht, oder?
Nein, das funktioniert schon. Bis zu einem gewissen Maß funktioniert es schon, sonst wäre er schon lange nicht mehr dabei. Ne? Also er muss zumindest seine Investments dort absichern, deswegen geht er nicht woanders hin. Und es nützt insofern, dass auch das für Geschichten gut ist. Ne? Die Fähigkeit ist noch fortgeschritten, die Leute lernen ja nichts. Das ist sogenannte Earned Publicity, die in Wirklichkeit eine vollkommen unverdiente Publizität ist. Ja? Dass der Trump, wenn er irgendwann Schaß lässt, eine Doppelseite in einer Qualitätszeitung kriegt, das bleibt und das wird sogar noch schlimmer. Ja? Und das ist auch bei uns so. Ja? Also unsäglichste Saga vom Trump werden riesengroß berichtet und die wirklichen wahlentscheidenden strukturellen Probleme nicht. Zum Beispiel, ob und wie die muslimischen Amerikaner nach dem Gaza-Krieg wählen werden und wie das die schwarze Community beeinflusst, ob die Stimmen, die ja teilweise in einigen Bezirken recht knapp waren für Biden, ob das dann noch reicht. Und solche Dinge, ne? Über das wird viel zu wenig informiert. Und auch über die Strukturen hinter dieser Alt-Right, die ganzen Desinformationskampagnen betreibt, auch darüber wird zu wenig informiert, weil es bei uns schon ähnliche Formen anzunehmen beginnt. Ne? Wenn man denkt, so Medien wie dieses ÖVP-nahe Express, ne? Man weiß ja nicht, ob man den Namen nennen soll, ne? Aber das ist eigentlich ein typisches Alt-Right-Desinformationsmedium, Struktur ganz gleich. Milliardäre, die irgendwo mit Börsenspekulationen zu Geld gekommen sind, leisten sich da irgendwie faschistoide Desinformationspublizistik.
Apropos, am Freitag soll das erste Urteil im Kurzprozess fallen. Inwiefern würdest du sagen, hat dieser ganze Skandal rund um Inseratenkorruption etc., die Medien und die Politik in Österreich geschädigt?
Ja, das ist ja noch gar nicht der Inseraten-Korruptionsprozess. Das ist ja erst der falsche Zeugenaussageprozess. Und ich glaube, dass es auch unheilvoll ist, dass jetzt eine vergleichbare Lappalie schon so riesengroß gespielt wird. Denn wenn er freigesprochen wird, was nicht unwahrscheinlich ist, ja, dann heißt es, okay, der Messias ist ohne Schuld. Ja. Wer werfe den ersten Stein und wo ist dann die Dynamik für den nächsten Prozess?
Ein Märtyrer quasi.
Ein Märtyrer, ja. Wo Inseraten-Korruption gab es schon vorher. Der Kurz hat sie allerdings radikalisiert auf eine besonders freche und widerliche Weise. Und ich sehe keine Anzeichen, dass sich da irgendwas bessert. Also ich sehe eine skandalös scheiternde Medienpolitik. Ich sehe eine unglaublich freche Vereinnahmung des ORF. Ich sehe eine FPÖ, die in den Umfragen führt und möglicherweise in der nächsten Regierung wieder drin sitzt. Ein Nebeneffekt dieses FPÖ-Siegs ist ja bei der politischen Struktur des ORF, dass der Stiftungsrat dann auch eine andere Mehrheit bekommt. Ja. Und da sitzen Leute drin, die wie der jetzige Herr Westenthaler, der ja schon leger verkündet, sein Ziel ist es, den ORF klein zu kriegen. Ne. Also sozusagen der Feind im eigenen Haus sitzt eh schon drin. ORF ist sozusagen, wäre ein Anker für eine vernünftige publizistische Szene, wenn er wirklich öffentlich-rechtlich wäre. Also das schaut alles insgesamt nicht besonders gut aus.
Nicht so optimistisch, vielleicht aber positiv für den Falter, weil bekanntlich verkauft der Falter mehr Ausgaben.
Für den Falter ist es positiv, aber das ist ein altes Problem. Der Haider war für uns auch ein Segen gewiss, auch der Grasser war für uns ein Segen, ne, für die Gesellschaft, aber nicht. Ja.
Trotzdem hat der Falter während Kurzzeiten als Feindmedium gegolten. Ist das immer noch so in der ÖVP, glaubst du?
Ja, das glaube ich schon. Also die sind da recht konsequent. Der Begriff des Feindmediums ist ja eh ganz interessant. Ne? Karl Schmidt in Rheinkultur, ne? der Kronjurist der Nazis, dessen politische Grundthese war ja, dass es nicht Gegner gibt, sondern nur Freund und Feind in der Politik. Okay, haben sie sich angeschlossen, wahrscheinlich ohne Karl Schmidt zu kennen. Aber bei der vorigen Inseratenkorruption, das gab es sogar noch unter der Regierung Schüssel, war es ja doch immer so, dass klar war, dass es zwar politische Gegner gibt, die aber nicht vollkommen auszuschließen oder auszumerzen sind. Bei Kurz war das logisch, ja, der hat sofort die Inserate für den Falter einfach gestrichen.
Fertig,
ja. Ich meine, wobei ja immer behauptet wird, dass wir so überproportional viele Inserate bekämen, das stimmt ja auch nicht. Das ist ja auch ein Mythos, von der Stadt Wien bekommt der Falter. Wenn man die Reichweite des Falter nimmt, die in Wien gar nicht so schlecht ist, ja, und ich glaube, es ist über 7%, 7,8 oder so, ja, dann bekommt der Falter im Vergleich zu dieser Reichweite, die allgemein als Gradmesser gibt, wie viele öffentliche Inserate geschaltet werden sollen, viel zu wenig, ja, und nicht zu viel. Ja. Und es wird halt immer behauptet, der Falter kriegt so hier, da werden falsche Statistiken dann auf Twitter, wo man die letzten 20 Jahre zusammenrechnet, das sieht man aber nicht, dass es 20 Jahre sind, ja, und dann kommt eine riesige Zahl raus, das ist total irre. In Wirklichkeit müsste eine öffentliche Förderung natürlich ganz anders organisiert sein, aber da reden wir jetzt zu lang.
Das ist zu lang. Vielleicht noch eine kurze Frage, weil wir von Feinden gesprochen haben. Was verkörpert eigentlich der Herr Sobotka für dich? Wieso ist das so ein Feindbild?
Der Sobotka ist eine vollkommen unmögliche Operettenfigur, der in der Politik eigentlich, ich glaube, als Bezirkshauptmann wahrscheinlich schon etwas über seinen Fähigkeiten besetzt wäre, ja, und als Bürgermeister wahrscheinlich zu unbeliebt, ja, und das so konsequent trotz all seiner bewiesenen Fehler, Pleiten, Unfähigkeiten und Gemeinheiten immer weiter nach oben fliegt und sich dabei noch persönlich offensichtlich derartig großartig vorkommt, das scheint mir wirklich sowas Bizarres. Ja. Also ich finde den ja in Wirklichkeit fast schon liebenswert, ja, in seiner Bizarrerie. Ja.
Aber verkörpert er da was Besonderes oder hast du dich da irgendwie eingeschossen? Weil es gibt ja öfters in Österreich solche
nein,
Figuren.
Nein, diese eingebildete auch Kulturkompetenz, weil er ist ein klassischer Musikfirm und ist ja offensichtlich ein Dirigent und da auch gut ausgebildet. Ja? Und das bezieht er dann auf alles. Und wenn er aber was sagt, dann sagt er so, dass man es nicht versteht, weil er die Syntax nicht beherrscht und weil die Sprache mit ihm davon galoppiert.
So was Chinesisch,
so
oder?
So was Chinesisch genannt, ist ja? Das, ja. Und man muss es dann rückübersetzen. Und manchmal setzt er sich aber dann hin und benennt er die Dinge plötzlich, wie sie sind, wenn er sich beim Fellner ins Fernsehen setzt und sagt, der Chef, Sie wissen doch, was ein Gegengeschäft ist, dann geht er her und behauptet, ein Gegengeschäft ist eh nur ein Geschäft, weil fürs Geschäft wird was bezahlt. Ja. Aber dass der Unterschied ist, dass ein Gegengeschäft ist, dass eben noch was dazukommt, zu dem das bezahlt wird, das verschweigt er nicht. Also er dekouvriert sich dauernd, macht sich lächerlich und in Wirklichkeit äußert er die ganze Zeit nur Bullshit, reist in der Welt herum, bei den unmöglichsten Politikern der Welt macht er sich sichtbar, ja. Und Steuergeld sei ihm geschenkt, das sei ihm gegönnt. Das Wort will ich gar nicht.
Da wären wir einen goldenen Flügel. Also.
Alles geschenkt, das darf er alles machen. Aber die Art, wie er es macht, ist einfach, es ist so jenseits von Österreich, dass es schon wieder urösterreichisch ist und mir deswegen wahnsinnig auf die Nerven geht.
Apropos Sprache, woher kommt eigentlich deine Vorliebe für den Hexameter?
Naja, Vorliebe. Ich hab 8 Jahre Latein gehabt und 6 Jahre Griechisch. Ich habe das meiste leider vergessen, aber bin in der Schule doch irgendwie so sozialisiert worden, weil auch die Übersetzungen teilweise in Hexametern sind, also die berühmte Ilias-Übersetzung von Voss und so. Und da habe ich mir schon in der Schule ein bisschen angewöhnt, manchmal zu manchen Anlässen halt so halblustige Sachen zu schreiben. Und das gelang mir ganz gut. Und dann habe ich bemerkt, es ist eine gewisse sprachliche Disziplin, die einem da abgefordert wird, wo es dann möglich wird, Dinge anders zu sagen, wie es ja in der Poesie überhaupt ist, anders zu sagen als in geläufiger Rede oder in Prosa. Und aus dieser Anstrengung, wenn sie denn nicht gezwungen ist, sondern wenn man sie laufen lassen kann, können dann andere Dinge rauskommen. Oder es gibt einem dieses strengere Gerüst auch die Möglichkeit, Dinge zu sagen, die sonst vielleicht trivial wären, die man aber in dem rhythmischen oder musikalischen Klang dann akzeptiert. Und das ist mir bei so Lobesreden, ich bin ja früher oft eingeladen worden, Leute Lob zu preisen, wenn sie Ehrungen bekommen haben und so. Und bei der erste Anlass war dann, dass ich mir mal gedacht habe, okay, jetzt probiere ich es mal so und habe eine richtige Preisrede in Hexametern geschrieben. Und die ist eigentlich sehr gut angekommen dort. Die Leute waren verblüfft. Im Saal haben sie nicht glauben können, dass einer sowas macht. Das war im Steinsaal des Bundeskanzleramts für unseren Anwalt Alfred J. Noll. Und das kam gut rüber, zu meiner großen Überraschung. Weil ich habe natürlich auch ein bisschen Bammel bekommen, wie ich dann zum Pult gehen musste.
Vielleicht planierten
sie es. Wie sie mich auch wegbuhen. Ne? Haben sie aber nicht gemacht. Und dann habe ich entdeckt, dass es auch für Nachrufe, also wenn man so sitzt, und das steht euch ja noch bevor, aber wenn man so sitzt und es kommen die Todesnachrichten von Freunden oder von Leuten, die einem was bedeutet haben oder wichtig waren oder sonst wie, kommen dann so rein und irgendwie muss man damit umgehen, Nachruf schreiben oder so. Nachruf schreiben ist eine eigene Kunst. Aber ich habe dann gedacht, okay, dann halt auch Trauerreden. Ne? Gesetz ist, dass sie am gleichen Tag, wo die Nachricht kommt, geschrieben werden und erscheinen dann am nächsten Tag. Und das hat mir eigentlich auch, das hat auch gut geklappt, einigermaßen. Oder insofern habe ich Bestärkung bekommen, weil ich von vielen Angehörigen oder Freunden dann auch entsprechende Rückmeldungen bekommen habe. Die haben das auch so wirklich als das gesehen, was es ist, nämlich als Wertschätzung, weil es auch eine besondere Anstrengung darstellt. Aber eben auch, dass man eben so Dinge sagen kann, die man so nicht einfach sagen kann. Ne? Er war ein guter Mensch, ja, das kannst du so nicht sagen, aber in einem Vers kannst du es vielleicht schon sagen. Ne? Oder er war ein Vorbild und so. Na gut, und kürzlich habe ich sogar beim Begräbnis des Werner Vogt, der ja auch ein langjähriger, großartiger Autor des Falter war, habe ich die Rede sogar auf Wunsch der Töchter dort vorgetragen. Und das haben eigentlich auch alle als angemessen empfunden, war ich dann eigentlich zufrieden.
Das kommt vielleicht auch daher, weil du ein sehr musikalischer Mensch bist. Also du hast Vorliebe für klassische Musik, kannst Klavier spielen. Wir kennen ein paar Ausschnitte.
Naja, es gibt ja solche und solche. Aber ich schreibe auch Gedichte. Also ich habe jetzt diesen Band mit den Hexametern da rausgebracht bei Janine und der Verleger hat dann gesagt, also dann aber auch gleich einen richtigen Gedichtband, weil er ja wusste, dass ich sowas auch mache, den wird es dann im Herbst geben. Also ich bekenne, ich schreibe Gedichte und ich schreibe viele, relativ viele Gedichte und ich lese auch relativ viele Gedichte. Und ich bin der Ansicht, und das habe ich schon als Lehrender auf der FH gemacht, als ich Journalismus unterrichtet habe, ich bin der Ansicht, dass jeder Mensch, der schreibt, Gedichte lesen sollte, weil es die intensivste und komprimierteste Form sprachlichen Ausdrucks ist. Und man da sozusagen auch am meisten Genauigkeit und Präzision lernen kann, wenn man sie aufmerksam liest. Man muss nicht unbedingt selber schreiben. Interessanterweise hat aber natürlich das Gedichtelesen dann oft diese ansteckende Wirkung, dass es dann oft auch zum Schreiben führt. Man muss es ja nicht alles publizieren. Ne? Aber es ist so eine Form der Selbstvergewisserung, die nicht uninteressant ist.
Wie wichtig ist dir Musikalität in journalistischen Texten und Nachfrage? Wie sehr fehlt sie dir in den aktuellen Faltertexten?
Na, da gibt es solche und solche, aber die besseren Texte sind natürlich die Schwung haben. Ja? Also das muss schon jeder Text ist eine Komposition, das ist, wisst, man muss ja eigentlich nicht sagen. Ne? Ihr könnt es ja gut schreiben, also wisst ihr das, ist schon, der erste Satz ist entscheidend. Das ist so wie der Auftakt, der musikalische. Ne? Da gibt es welche, die sind ganz still und schleppen sich langsam dahin und so absichtlich dissonant sogar. Da gibt es eine Pause und dann geht es frisch dahin. Ne? Oder wie man es macht, aber mit dem ersten Satz, mit dem Einstieg entscheidet man schon alles. Und jeder eigene Text hat sein eigenes Tempo und das sollte natürlich auch dem Gegenstand angemessen sein.
Vergeht dir die Lust am Schreiben eigentlich nie? Du schreibst ja noch jeden Tag die Seuchenkolumne und jede Woche deinen Kommentar?
Nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist es mehr eine Sucht schon, also so habituell. Ne? So, das ist halt auch zwischen Lust und Last oszilliert ein bisschen. Aber andererseits denke ich mir, solange ich schreibe, lebe ich. Ja? So. Und solange es noch halbwegs gut geht.
Und solange du lebst, schreibst du.
So ist es, ja.
Vielleicht noch eine Frage, weil wir jetzt doch schon recht fortgeschrittene Zeit haben. Du hast zuletzt in einem Interview gemeint, du ärgerst dich eigentlich jede Woche über irgendwas, was im Falter steht. Was hat dich zuletzt geärgert?
Das ist jetzt eine Taktfrage. Ich sag's euch, wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist.
Du kannst auch Enthusiasmus ausdrücken für irgendwas.
Also ich fand zum Beispiel dieses Interview mit dem Doron Rabinovic ziemlich stark und berührend, nämlich weil dieser Krieg dort so unauflöslich ist, ja, weil es so ein unauflösliches Problem ist und weil die beiden aber irgendwie einen Weg gefunden haben, der Raimund Löw und der Doron da irgendwie durchzukommen.
Trotz unterschiedlicher Ansicht.
Die Ansichten sichtbar zu halten, ja, und trotzdem konnte man beiden folgen. Und das sowas liest man eigentlich sehr selten. Hat mich doch recht beeindruckt.
Vielen Dank, lieber Armin, und alles Gute zum Geburtstag.
Danke fürs Gespräch und alles Gute.
Danke, danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ausschnitte des Interviews lesen Sie auch im Falter Morgen und in der nächsten Falter-Ausgabe. Wenn Sie dem Falter Radio ein positives Rating geben, also uns liken auf der Plattform, auf der Sie uns gerade hören, dann hilft das den berühmten Algorithmen. Ursula Winterau hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Vielen Dank. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier spricht Florian Schäuber. Mein Podcast Schäuber fragt nach läuft wieder auf einem eigenen Schäuber fragt nach Kanal. In der neuen Folge berichte ich über einen mit Regierungsinseraten gesponserten Hitler-Fan und den bevorstehenden Auslieferungs-Hattrick des steirischen FPÖ-Chefs Mario Kunasek. Mit der Philosophin Susan Nyman spreche ich über rechte Fans der Postmoderne, Rasterlocken und Parallelen zwischen Benjamin Netanyahu und Donald Trump. Jetzt auf Schäuber fragt nach, überall dort, wo es Podcasts gibt.